Ein großer Gott, wir loben dich.
Da habe ich mir jetzt gerade gedacht, es wäre gut, wenn wir da drin bleiben würden. Was will ich jetzt hier vorne tun, wenn wir unseren großen Gott loben? Da sind meine Worte schwach und armselig. Und was habe ich zu bieten? Aber unseren Gott loben, das ist großartig. Das ist das Beste, was wir tun können. Herzliche Grüße aus Murnau soll ich euch mitbringen. Das ist das Erste, was ich als Vorbemerkung sagen möchte. Das Zweite, was ich als Vorbemerkung sagen möchte, ist, keine Angst, ich habe ein Smartphone in der Hand. Ich erwarte keine Nachricht, die ich jetzt dauernd anschauen müsste, aber mein Drucker ist kaputt, deswegen habe ich meine Texte hier auf dem Smartphone dabei. Seid mir herzlich gegrüßt und auch ihr beim Stream seid herzlich gegrüßt. Ich freue mich, euch alle zu treffen. Die Osterfeierlichkeiten liegen hinter uns. Fast hätte man gesagt, wir sind schon wieder voll im Alltag. Ich weiß nicht, wie sehr ihr Ostern gefeiert habt und wie sehr euch dieses Ostern begleitet in eurem ganzen Alltag. Aber Ostern ist das Beste, was uns Menschen passieren hat können. Ostern ist das Beste, was uns Menschen passieren hat können. Und genau genommen begleitet uns Ostern jeden Tag. Und ich habe mir gedacht, gut, Ostern ist jetzt schon wieder ein paar Tage her und wir sind schon wieder so in unserem Alltag drin. Und deswegen bringe ich einfach mal nochmal so ein bisschen das Osterthema mit, nämlich Auferstehungskraft, Hirngespinst oder Lebensenergie. Darüber möchte ich heute mit euch mal sprechen und drüber nachdenken, über dieses Ostern, also über das Kernthema in Ostern, nämlich die Auferstehung und die Auferstehungskraft, die ja dann in uns wirksam ist. Das möchte ich mit uns mal ein bisschen besprechen und reflektieren und möchte euch dann auch da in der Geschichte mit hineinnehmen. Zu der Geschichte möchte ich sagen, die wird gleich an einem Kaffeeautomaten stattfinden, die Geschichte. Und jetzt kann der ein oder andere von euch sagen, ja, erstens mal bin ich kein Kaffeetrinker und zweitens mal in der Arbeit bei mir gibt es keine Kaffee-Area und keinen Kaffeeautomaten. Also dieser Kaffeeautomat, den wir jetzt gleich begegnen, der ist ein Synonym oder eine Metapher. Dieser Kaffeeautomat kann im Endeffekt stehen für den Supermarkt oder Discounter, wo man sich vor der Türe trifft. Das kann der Kindergarten sein, wo man die Kinder gerade abgegeben hat. Das kann im Endeffekt irgendwo in der Autowerkstatt sein, wo man mit dem Betreffenden ins Gespräch kommt. Also diese Kaffeemaschine ist nur Metapher, Synonym für das Gespräch, was gleich stattfindet. Es geht um die Auferstehungskraft. Und ich habe zwei Dinge mitgebracht, die ich mit uns reflektieren möchte. Das ist erstens mal, was erzählen wir eigentlich den Menschen? Was ist unsere Botschaft an die Menschen? Und die zweite Frage, die ich uns dann stellen möchte, wir reden ja von der Auferstehungskraft Jesu Christi, die ja in uns Menschen wirksam ist. Da frage ich uns mal ganz konkret, was erzählen wir denn aus unserem Leben, wo wir diese Kraft in unserem Leben tatsächlich spüren, wo wir sie erleben, wo die umgesetzt ist, wo die sichtbar wird. Also welche persönlichen Geschichten haben wir, wo wir den Menschen zeigen können, ja, wir rennen hier nicht einer Philosophie nach, sondern es ist unser Leben, es ist unser Erleben. Also nicht nur, es ist eine Geschichte, die ich glaube, sondern ich erlebe es in meinem persönlichen Leben. Lass uns mal mit dem ersten anfangen. Große Überschrift, was erzählen wir den Menschen? Also wir wissen alle, dass wir, wenn wir das Matthäusevangelium lesen und im letzten Kapitel ankommen, das ist kurz vor der Himmelfahrt Jesu, da gibt Jesus den Missionsbefehl und sagt, wir sollen hinausgehen und sollen den Menschen das Evangelium verkünden und wir sollen sie dann zu Jüngern machen, sie alles lehren und sollen sie taufen und das ist also so die Mission, mit der wir unterwegs sind. Kennen wir. So, wie setzen wir die jetzt um? Geht hinaus und sagt den Menschen das Evangelium. Ja, was ist denn das Evangelium? Hast du 5 Sätze, die du musterhaft jedem erklären könntest, wo du sagst, das sind nur zündende Sätze, die da ankommen? Kleiner Ausflug. Die Woche kam ein Kollege zu mir und er hat gesagt, Mensch Thomas, du bist doch Christ. Da habe ich gesagt, ja. War übrigens noch jemand anders mit im Raum. Dann hat er gesagt, sag mal, wie heiß brennt die Hölle? Dann habe ich gesagt, du, das kann ich da nicht sagen, weil ich bin Freikirchler. Die Hölle, das ist sowas Katholisches. Ja. Also er fragte konkret nach dem Fegefeuer. Ja. Da habe ich gesagt, also das Fegefeuer ist sowas Katholisches, da muss es zum Katholiken gehen, das kann ich da nicht beantworten. Also ich kann da was von der Hölle erzählen, aber Fegefeuer kann ich nicht erklären. Also wir sind dann in sein Zimmer gegangen, waren dann unter 4 Augen und haben dann geredet. Ja gut. Aber was ist die Message? Also der wusste ja, dass ich Christ bin, also haben wir ja schon mal über irgendwas gesprochen. Was ist die Message, die wir bei den Leuten abliefern? Und deswegen jetzt einfach mal die Geschichte. Also du bist in deinem Büro, also nochmal, das ist ja nur eine Metapher, gell? Also kann Supermarkt, Discounter, Kindergarten, Schule, wo auch immer sein, Autowerkstatt. Du bist in deinem Büro, nimmst deine Kaffeetasse und machst sie auf in Richtung Kaffeeküche oder zum Kaffeeautomaten, schlenderst dahin und stellst fest, wie du ankommst, da steht schon einer, der gerade seinen Kaffee auswählt und seine Münze da reinsteckt. Und der Kaffeeautomat, weil er auf Start gedrückt hat, fängt an zum Werkeln, der rattert und das Ding wird gemahlen und gebrüht und der Becher kommt raus, beziehungsweise du kannst deine eigene Tasse drunter schieben, kannst du auch wählen. Das ist ja halt alles super modern und das Ding arbeitet. Jetzt erlebt dich der andere, der da am Automaten steht, dass du da bist und es steht dort ein Wait, Produkt is coming. So, also warten. Was tut man also? Erzählt er, Mensch, du, ich habe einen Bombensonntag gehabt. Ich bin vorm Sonnenaufgang bin ich aufgestanden, gell, und habe mich fertig gemacht, ein super Frühstück mit einem Haufen, ja, Ballaststoffe und was halt Energie gibt und Kraft, weil ich habe nämlich mein Mountainbike schon am Abend zuvor ins Auto gepackt und ich wollte Mountainbiken gehen auf den und den Berg und ich wollte der Erste sein, sagt er. Und ich fahre dahin und ich war auf dem Parkplatz der Erste, ich habe mein Radl ausgeladen und bin dann da losgeradelt, nur in der Dämmerung, das war sagenhaft und gespenstisch, weil überall war nur dieser Bodennebel. Und dann bin ich so durch den Wald geradelt, so die erste Stunde und das war so gute Nacht und guten Morgen. Also die einen Tiere sind so in ihren Bau, in die Tagruhe, in Anführungszeichen, weil sie nachtaktiv sind gegangen. Und die anderen waren so am Erwachen und die Vögel haben gezwitschert. Sagt er, das war so energiegeladen, das war der Wahnsinn und ich war ganz allein. Ganz allein. Und du, diese Anstrengung, das fordert mich raus und das gibt mir so viel Energie. Und dann bin ich geradelt und dann bin ich genauso über die Baumgrenze gekommen und da war der Sonnenaufgang und der Hochnebel ist da verschwunden und du kommst raus und siehst dieses Wahnsinnspanorama und du bist da ganz allein und das gibt so viel Energie. Das gibt so viel Kraft. Du, da geh auf, da blühe ich für die ganze Woche, wenn ich das erlebe. Und dann bin ich aufgeradelt am Gipfel und da hat meine Brotzeit, die ich schon hergerichtet habe und die ganze Zeit in meinem Rucksack schreit, verzehr mich und du hast Hunger und du brauchst auch schon unter dem Radlfahren was. Das hat auf mich gewartet und dann habe ich da oben Brotzeit gemacht mit diesem Hammer-Panoramablick und ich war immer nur alleine. Und das hat mir so viel Energie gegeben und das war so schön. Und dann so nach und nach sind immer mehr Leute gekommen und irgendwann war der Gipfel so voll. Ich sagte, das war dann eigentlich eine Katastrophe. Nach einer Stunde hast du dich da oben gar nicht mehr umdrehen können, weil so viele Leute da oben waren. Sagt er, und dann war es ein Unterfahren, sagt er, das war ätzend. Also das waren ja ganze Völkerwanderungen, die da raufgekommen sind. Und vor allen Dingen, also nicht nur ich bin ja mit dem Radl gefahren, andere ja auch und da dann immer aneinander vorbeiraschieren. Also das hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Aber die Tour war es wert, weil es hat so viel Energie gegeben. Sein Kaffee ist fertig. Er nimmt seine Tasse, jetzt bist du dran mit deiner Tasse. Du wählst dein Produkt ohne groß überlegen, weil es ist immer dasselbe. Du weißt ja, wo der Knopf ist. Die Münzen hast in deinem Büro schon hergerichtet, auch dasselbe. Langweilige schmeißt du in den Schlitz. Das Ding fängt wieder an zum Werkeln. Und der andere war so höflich, dass er stehen geblieben ist, weil er wollte nicht mitten im Gespräch gehen. So, jetzt bist du dran. Wie war denn dein Sonntag? Sagt er, ja, ich habe da eigentlich kein Problem. Bei mir war nicht so viel los. Ich krieg da immer einen Parkplatz. Ich kriege ja immer einen Stuhl, weißt du, ich gehe ja in den Gottesdienst. Da sind nicht mehr so viele Leute. Da sind wir ganz wenige. Und ja, das ist, finde ich, auch was Besonderes. Das gibt mir auch Kraft. Ja. Sehr attraktiv, gell? Sehr attraktiv. Leider ist die Geschichte so wahr. Es gibt immer mehr Parkplätze vor den Kirchen. Es gibt immer mehr Stühle, die frei sind. Und wir haben, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber wir haben jetzt im April sozusagen einen gewissen Zenit, also einen negativen Zenit überschritten. Wir sind in Deutschland als Christen erstmalig in der Minderheit. Wir haben so viele Kirchenaustritte, ich rede jetzt nicht von den Freikirchlern, sondern wir haben so viele Kirchen, also war in der Welt gestanden, in der Zeitung Die Welt, war Mitte April gestanden, dass wir jetzt in der Minderheit sind. Es sind so viele Kirchenaustritte, dass zum ersten Mal Katholiken gerechnet und evangelische Christenheit gerechnet mit der Kirchenzugehörigkeit, was also auf der Steuerkarte vermerkt ist, also darüber kann man es ja dann messen, sind wir in der Minderheit. Es gibt mittlerweile mehr Nichtgläubige, also ohne Bekenntnis, wie das so schön heißt, oder andere Glaubensarten, als wie eben Kirchenmitglieder. Das heißt, diese Christenheit entwickelt sich zu einer Minderheit. So, jetzt mit diesem Hintergrund, in Anführungszeichen, ist die Frage, was bringen wir den Menschen für eine Botschaft, die die Menschen noch lockt, die die Menschen noch packt, die die Menschen noch begeistert, die die Menschen mal triggert, sodass sie elektrisiert sind und sagen, boah, was ist denn das? Bringe ein langweiliges Bekenntnis. Ja, ich bin auch Christ. Ja, das, ich bin auch Christ. Das ist mittlerweile schon so verstaubt und so unattraktiv, dass damit keiner mehr was zu tun haben will. Weil die Christen haben nämlich, wir wissen all die Skandale, brauchen wir jetzt nicht noch mehr besprechen, haben viele schlimme Dinge getan in der Menschengeschichte. Und damit muss jetzt irgendwie ein Ende sein. Also wenn das Christsein ist, was man also hier gesehen hat, was da alles so hochkommt, dann will da keiner mehr was damit zu tun haben. So, warum? Weil das Christsein die Kraft, die da drin vermissen lässt, das moniert ja auch einmal der Apostel Paulus. Dass die Menschen zwar sagen, sie sind Christen und leben als Christen, aber sie lassen die Kraft, die da dahinter steckt, vermissen. Und deswegen haben wir dann also langweilige Botschaften, wie ich habe das jetzt überspitzt, bewusst überspitzt und überzogen, dass wir dann so Sachen erzählen wie, ja, ich gehe dahin, wo man immer einen Parkplatz kriegt. Ja, wir haben viele Stühle frei. Ich bin auch Christ. Das interessiert keinen Menschen mehr. Das triggert auch keinen mehr. Das elektrisiert keinen mehr. Und da ist die Frage, was elektrisiert denn die Menschen? Wir haben noch einen Text, mit dem möchte ich uns auch noch konfrontieren, aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, der Vers 15. Da sagt der Petrus, und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Das ist auch einmal eine Anleitung. Jetzt denken sie manche, oh, gerade noch mal davongekommen, gell? Weil wenn mich jemand fragt, dann kann ich ja Auskunft geben. Aber wie ist es, wenn mich keiner fragt? Also, wenn ich unauffällig lebe, wird mir ja nie jemand fragen. Ist so, gell? Wenn ich nicht wirklich irgendwie auffällig mich oute, wer ich bin, was ich tue, dass meine Werke halt auch eine gewisse Sprache sprechen, dann wird mich nie jemand fragen. Also insofern die Aufforderung, wir sollen alle Zeit bereit sein, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die in uns ist, hat auch etwas damit zu tun, dass wir ein Leben leben, das letztendlich auch ein Bilderbuch ist, was die Menschen halt in Frage stellt und auch zum Fragen bewegt. Und das können wir nur, wenn wir ein kraftvolles, dynamisches, christliches, erfülltes Leben führen. Und wenn wir, entschuldigt die Ausdrucksweise, aber so ein Häufchen Elend vor unser Leben, wo wir merken, Mensch, der Mensch vor mir, der ist so verzweifelt, der ist so in Furcht, der ist so in Gebundenheit, der ist so in letztendlich Unfrieden und Unversöhntheit, so voller Hass und Verletzungen und vielleicht schwer krank, Diese Menschen brauchen diese hoffnungsvolle Botschaft. Und allein ihr Zustand, wie sie vor einem auftauchen, schreit schon förmlich danach, dass wir Rechenschaft ablegen über die Hoffnung, die in uns ist, weil der hat sie ja offensichtlich nicht. Und deswegen nochmal die Frage, wie gehen wir mit der Frage um, was transportieren wir als Botschaft? Was ist unsere Botschaft an die Menschen? Und da gibt's ein ganz tolles Beispiel, eine tolle Geschichte, ist eine biblische Geschichte, nämlich eine Apostelgeschichte mit dem Apostel Paulus, der in Athen ist. Und der sieht da die vielen Götzen oder Götter, die da abgebildet sind. Die Griechen haben ja einen Mordsgötterhimmel gehabt. Und das hat er so wahrgenommen und ist dann innerlich voller Zorn geworden und hat sich gedacht, boah Gott, was machen die hier? Also eine Götterverehrung, aber eben alles an die falschen Götter, weil du bist der Herr, der Gott. Und dann hat er gedacht, jetzt muss ich aber mal eine Predigt halten. Und dann fing der, die ist aufgeschrieben, eine lange Predigt an. Und dann ging der da durch Athen mit seiner Predigt und hat die ganzen Altäre und die Götter beschrieben und hat alles kommentiert. Und dann kommt er an einen Punkt, und den lese ich euch mal vor. Da geht's dann über Jesus Christus. Und da heißt dann ab Vers 31b, diesen Mann, also Jesus Christus, diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Also Jesus Christus, diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Man kann also sagen, wie der Apostel Paulus von der Totenauferweckung gesprochen hat, von der Kraft der Auferstehung, von der Bestätigung Gottes, dass das Erlösungswerk wirksam ist, dass es gültig ist. Da kam, auf gut Deutsch gesagt, Stimmung in die Bude. Das hat die Menschen getriggert. Das hat die Menschen elektrisiert, weil das kannten sie noch nicht. Auferstehung der Toten. Ja, wir haben Götter, die haben Kraft. Also glauben wir, denken wir, erleben wir vielleicht irgendwie. Aber die Totenauferstehung, das war was, das hat die elektrisiert. Das hat die gepusht. Und die einen natürlich in Richtung Gelächter, das kann uns auch passieren. Ist das schlimm? Überhaupt nicht schlimm. Lass doch die Leute über dich lachen. Es ist überhaupt nicht schlimm. Du hast die beste Botschaft, die es gibt. Nämlich die Auferstehung der Toten, und das ist wirksam in deinem Leben. Sonst würdest du nicht da sitzen. Du könntest gar nicht glauben, wenn diese Kraft nicht in dir wirksam wäre und den Glauben in dir durch den Heiligen Geist lebendig machen würde. Diese Kraft ist in dir wirksam, also lass doch alle lachen. Du hast mehr als alle anderen, die das nicht haben und die am Lachen sind. Im Gegenteil, da darf die Barmherzigkeit erfassen und sagen, Mensch, du lachst. Aber eigentlich ist da gar nichts zum Lachen. Und das ist eigentlich so das, was ich uns heute Morgen mal sagen möchte. Was ist denn eigentlich die Botschaft, die wir den Menschen liefern, die die Menschen nur triggert, elektrisiert, herausfordert? Und wenn wir so ein langweiliges Gespräch führen, wo wir Menschen begegnen, ja, ich bin auch gläubig. Da frage ich jetzt lieber nicht nach. Ich will das gar nicht wissen, was die da alles machen. Also das, was man in der Vergangenheit so erlebt hat, das war ja nur Langeweile. Das war übrigens der Grund, ich war ja mal ursprünglich katholisch, warum ich als Kind schon aus dem Glauben ausgestiegen bin, weil das war für mich furchtbar. Also der Glaube war für mich Weihrauch, dann pünktlich in der Kirche sein und dann dieses ständige Aufstehen, Hinsetzen, Aufstehen, Niederknien, Aufstehen, Hinsetzen und wieder aufstehen und hinknien und Weihrauch und dann irgendein Latein, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Also von daher war das für mich so ungreifbar und deshalb bin ich als Kind vom Glauben ausgestiegen. Ich habe mich dann aber als Jugendlicher auch bekehrt, weil ich echt suchend war. Und nochmal, wenn man so ein langweiliges Bekenntnis die Menschen abliefern, ich bin auch Christ. Ja, was heißt das? Was ist das? Das interessiert keinen Menschen mehr. Und die Christen haben so viel schlechte Vorbilder abgegeben, dass da heute auch keiner mehr wirklich danach fragen möchte oder irgendwas wissen will. Aber was die Leute suchen, und da könnt ihr mal ins Gespräch gehen, ihr könnt euren Nachbarn fragen, ihr könnt jeden Bürger auf der Straße fragen, ihr könnt eure Arbeitskolleginnen und Kollegen fragen, völlig egal. Auferstehungskraft. Die Menschen suchen nach Kraft. Was gibt ihnen Kraft? Deswegen auch die Geschichte, die ich erzählt habe. Der Mountainbiker erzählt da, was ihm Energie gibt. Und wie sehr ihm diese Tour auch mit dieser Einsamkeit und dieser wahnsinnigen Panorama und Stimmung, was ihm das Energie gibt. Die Leute erzählen dir, wo sie Energie ziehen. Ja, boah, ich war da, was weiß ich wo, und da kriegst du so viel Energie und so viel Kraft und das gibt mir für die ganze Woche und dann habe ich Energie, wieder die Woche durchzustehen. Das erzählen dir die Leute, aber was erzählst du denen? Ich bin Christ. Und was macht man da so? Ja, ich bete. Ganz toll. Das ist eine völlige Neuigkeit. Habt ihr Weihrauch auch? Nee, haben wir nicht. Wir sind ja Freikirchler. Ja, aber dann ist ja nur ein halbes Christsein. Oder? Ist Weihrauch wichtig? Nee, was sind das für Diskussionen, die wir führen? Das ist so langweilig, so uninteressant, so nicht hilfreich. Aber was hilfreich ist, ist die Kraft Gottes und das ist die Auferstehungskraft. Und die hat der Apostel Paulus ins Spiel gebracht. Und ich sage euch, wenn ihr zukünftig die Auferstehungskraft ins Spiel bringt, dann wird das Gespräch ganz anders. Da kommt Stimmung in die Bude. Stellt euch mal vor, ihr hättet jetzt an der Kaffeemaschine irgendwas von der Auferstehungskraft erzählt. Was da los gewesen wäre auf einmal, hätte er gesagt, ja, du spinnst ja. Und dann sage ich, doch, Auferstehungskraft, das ist das, was den Glauben autorisiert, im Endeffekt als Wahrheit. Paulus sagt einmal, wenn Christus nicht auferweckt worden wäre, wenn er nicht auferstanden wäre von den Toten, dann wäre unser Glaube nutzlos, der wäre sinnlos. Wir wären die ärmsten Menschen in dieser Welt. Bist du ein armer Mensch? Nee, ich bin reich ohne Ende. Also müsste ich ja doch was von dem Reichtum auch erzählen können. Aber was ist es? Aber ich bringe Stimmung in die Bude, weil ich nach Kraft strebe. Und das ist ja das, was der Apostel Paulus immer wieder beschreibt. Im Epheserbrief betet er für die Epheser. Und er betet darum, dass sie geöffnete Augen des Herzens bekommen. Und dass sie mit den geöffneten Augen des Herzens erkennen, welche Kraft es ist, die in den Gläubigen wirksam ist. Und er beschreibt es weiter, mit dieser Kraft hat Gott Christus auferweckt aus den Toten und ihn eingesetzt zur Rechten im Himmel. Und zwar über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen und alles, was in der Welt genannt werden mag. Was für eine Kraft. Und Paulus betet dafür, dass den Gläubigen das bewusst wird, welche Kraft in uns wirksam ist. Es ist die Kraft, die in Christus gewirkt hat, als Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Und ihn gesetzt hat zur Rechten im Himmel. Über alles, was irgendwie Rang und Namen und Macht und Kraft und überhaupt benannt werden mag. Er ist der allmächtige Gott und der wirkt in uns. So, also müssten wir ja irgendwas erzählen können da draußen. Der Apostel Paulus sagt im Philipperbrief auch, er strebt danach. Nach was strebt er denn? Und das ist der Tipp heute Morgen auch an euch. Er strebt danach, ich möchte, im Philipper 3, Vers 10 steht es, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Also der Apostel Paulus strebt danach, dass er die Kraft der Auferstehung erlebt. Strebst du auch danach? Und dann hast du gute Geschichten zu erzählen. Und die Frage ist ja letztendlich, wo finde ich das? Ich bin heute gekommen, um Ostern für euch praktisch zu machen. Ostern haben wir jetzt gefeiert. Und wir feiern die Auferstehung. Aber was ist die Botschaft, die wir den Menschen bringen? Das Erste, was ich mit euch jetzt besprochen habe, ist, was erzählen wir den Menschen? Das ist das Erste. Was ist unsere Botschaft? Was triggert die Menschen noch? Alle Menschen suchen irgendwo Kraft. Und das, was wirklich Kraft gibt, ist die Auferstehungskraft Jesu Christi. Jetzt habe ich gerade gelesen, dass die in uns wirksam ist und dass wir danach streben sollen. Und das ist das Zweite, was ich mit uns heute Morgen besprechen möchte. Wo finde ich das in meinem Leben? Wo ist es aktiv? Wo sind die Geschichten, die wir erzählen können, die diese Auferstehungskraft letztendlich zeigen oder sichtbar machen? Schon mal darüber nachgedacht? Ich habe gebetet, ich brauche dringend einen Parkplatz. Und dann habe ich vor dem Aldi einen Parkplatz gekriegt. Gott hat mein Gebet erhört. Auch diese Geschichte wieder maßlos überzogen. Aber so hören sie viele Geschichten leider an. Die sind so unattraktiv, wo ich sage, okay, vor dem Aldi kriegt jeder einen Parkplatz. Der kriegt seine Baugenehmigung nur, wenn er die entsprechenden Parkplätze hat. Also, dass es vor dem Aldi einen Parkplatz gibt, das ist jetzt kein großes Wunder. Aber so erzählen wir oft Lebensgeschichten, so die unspektakulär sind, die nichts Besonderes brauchen, die eigentlich jeder erleben kann. Und dann denkst du, ja, gut, dass er den Namen Gott hingeschrieben hat, weil sonst würde man gar nicht wissen, um was es eigentlich geht bei der Geschichte. Weil die kann jeder erleben. Ich will das jetzt nicht despektierlich behandeln und runterkochen, aber wir sollten uns schon gut überlegen, was wir für Geschichten erzählen. Oder ich habe gebetet, dass ich einen guten Einkauf mache und dann habe ich, was weiß ich, 2 Kilo Suppenfleisch im Angebot bekommen. Die kriegt jeder im Angebot, der da reingeht. Versteht ihr, was ich meine? Was spektakulär ist, sind die Geschichten, die die Auferstehungskraft Jesu Christi in unserem Leben sichtbar machen. Und was soll ich euch sagen? Da ist die einfachste Geschichte, die ihr erzählen könnt, ist die Geschichte Vergebung. Jetzt denkt der ein oder andere, ja, das ist aber auch langweilig oder alter Hut. Aber Vergebung ist das zentralste Thema überhaupt im Christsein. Jesus kam, warum in die Welt? Wegen Vergebung. Das ist die zentrale Botschaft des Kommen Jesus in diese Welt. Es geht um Vergebung. Und diese Vergebung wird in dir und in mir wirksam. Die Vergebung für deine Schuld, für dein Zu-Kurz-Kommen, für deine Fehler, für alles, was in deinem Leben schiefläuft, wo du auch, sag jetzt mal, fromm gesprochen, außerhalb des Planes Gottes bist. Vergebung, Versöhnung und Erneuerung. Und zu dieser Vergebung gehört eben auch immer wieder diese Erneuerung und die ist wirksam durch die Auferstehungskraft Jesu Christi. So, und jetzt haben wir schon mal ganz persönlich, also das ist ja auch schon schwierig, hier irgendeinem anderen irgendwas Persönliches zu erzählen. Das heißt, hier musst du schon mal eine Schwelle überschreiten, wenn du jemandem eine Botschaft abliefern willst, inwieweit öffnest du dich und kannst von deinem Leben was transparent machen. Aber ganz ehrlich, wenn Gott dir vergeben hat und du frei von Schuld bist, dann kann man auch frei darüber sprechen, weil du bist frei. Ja, und du bist ein neuer Mensch und du bist in dem Bereich, der da schiefgelaufen ist, in deinem Leben erneuert. Und genau das ist doch die gute Geschichte. Wer kann das schon sagen? Ja, viele erzählen ja, wie viel Mist sie in ihrem Leben haben und kommen davon nicht los. Das sind ja schlechte Geschichten. Aber du hast eine gute Geschichte, weil du kommst los davon. Das ist dir vergeben. Du bist davon befreit. Du bist davon geheilt. Das ist doch großartig. Das ist eine gute Geschichte. So, und die Vergebung geht weiter und jetzt wird's leider sehr ernst. Leider, und Gott sei es geklagt, erlebe ich immer wieder, wie selbst Christen, die über die Vergebung Bescheid wissen, die wie viele Predigten über Vergebung und Versöhnung gehört haben, total zerstritten sind. Wo du dir denkst, ja, du liebe Güte, was ist denn die zentrale Botschaft der Versöhnung, des Evangeliums? Es ist Versöhnung. Es ist Bruder und Schwester sein. Und dann ist da ein Streit, der Apostel Paulus beschreibt Korinth damit einmal, dass im Endeffekt dort ein Streit herrscht, der schlimmer ist als in der Welt. Sagt der Apostel Paulus, in Korinth herrschen Streitigkeiten, die sind schlimmer als in der Welt. So, wo ist denn da die Versöhnung? Wo ist da die Kraft der Versöhnung, der Auferstehung? Und deswegen sage ich uns, das ist einmal eine Geschichte, die uns wirklich fordert und wo die Auferstehungskraft Jesu Christi im Endeffekt deutlich wird. Nämlich, dass du Versöhnung schenken kannst, dass du Versöhnung geben kannst. Es ist eine Sache, dass ich sage, Gott, ich bin ein Sünder und hier habe ich was falsch gemacht, vergib mir. Dein Blut ist vergossen für meine Schuld. Das ist eine Geschichte. Die andere Geschichte oder andere Seite ist ganz einfach, dass Menschen mit dir nicht im Grünen sind oder du mit diesen Menschen und dass hier permanent irgendwelche Aufrechnungen gemacht werden. Also hier wird was quittiert, hier ist Schuld und die verfolge ich, diese Schuld. Das rechne ich an. Das werde ich nicht vergessen. Also auch Christen haben den Satz, und da bin ich immer wieder erstaunt, also vergeben habe ich das ja, aber vergessen kann ich ihm das nie. Also wer das nicht vergessen kann, der hat immer noch die Rechnung, die er aufmacht, das heißt, er hat es nicht vergeben. Also solange jemand sagt, ich vergesse dir das nie, mache ich dem eine Rechnung auf. Ich rechne ihm die Schuld zu. Christus kam in die Welt, um uns mit Gott zu versöhnen, eben genau das Folgendes nicht mehr passiert, dass uns die Schuld nicht mehr zugerechnet wird. Dass Gott nicht dauernd zu uns kommt und uns verklagt mit dem, ja, da ist aber noch eine Rechnung offen. Versöhnung, das elementarste Thema in der Christenheit. Und da möchte ich uns dazu auffordern, uns mehr mit dem Thema, das hat was mit innerer Heilung zu tun, mehr mit dem Thema zu beschäftigen, dass wir heil werden dadurch, dass wir vergeben. Und mit Vergebung, mit dem Thema hat jeder von uns zu tun, weil jeder von uns ist in einer Familie aufgewachsen, mehr oder weniger gut. Aber dadurch sind wir determiniert, also geprägt von Vater und Mutter. Und da gab es dann im Endeffekt einen Hort, da gab es einen Kindergarten, da gab es eine Schule, da gab es eine Hochschule, also Akademie, wie auch immer, Studium. Und überall sind wir geprägt worden. Überall haben wir mit Menschen zu tun. Alle haben uns irgendwie verändert und alle haben mehr oder weniger Schuld an uns und wir Schuld an ihnen, weil wir irgendwelche Dinge getan haben, die irgendeine Seite immer wieder mal bereut und sagt, da ist was schiefgelaufen. Und da ist die Frage, rechnen wir das auf und sagen, boah, der, wenn nicht gewesen wäre, dann wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Der hat versaut, dass in meinem Leben das so und so funktioniert und der hat hier dieses an Schuld und jenes. Und wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre mein Leben ja halt so super. Und versteht ihr, wir müssen vergeben. Die Menschen freisprechen, freilassen von ihrer und mit ihrer Schuld und Vergebung ganz global aussprechen, so wie Jesus Christus seine Versöhnung für uns bewirkt hat, nämlich für alle Menschen gültig. Kannst annehmen oder nicht. Und wenn ich Menschen habe, die an mir schuldig geworden sind, die ich heute nicht mehr erreiche, weil sie vielleicht gestorben sind oder nach Amerika gezogen sind und die da jetzt nicht einfach hin kann, Entschuldigung, um Versöhnung hier stattfinden zu lassen, dann kann ich den trotzdem freisetzen und sagen, ich vergebe diesen Menschen. Ich setze den frei, ich vergebe das, was hier an Schuld ist. Ich lasse das in Freiheit und will hier nicht mehr aufrechnen und zurechnen und dem nachgehen. Gott heile mich davon. Und dann erfahren wir Heilung. Und das ist die Kraft der Auferstehung, die da wirksam wird. Das ist das Erlösungswerk Jesu Christi, das damit bestätigt ist, dass es wirksam ist in unserem Leben und da können wir das erleben. Also in der Kraft der Vergebung, die in unserem Leben wirksam wird. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn zwei Parteien verfeindet sind und die haben jahrelang nicht mehr miteinander geredet und plötzlich findet hier Versöhnung statt durch Jesus Christus und die können wieder miteinander reden, die können sich wieder begegnen, die können sogar wieder miteinander irgendwo sitzen und feiern, ja, dann ist es das größte Wunder, was es überhaupt gibt. Und das sind die guten Geschichten, die wir erzählen können. A, mir ist selber vergeben worden und B, da wo ich jahrelang hängen geblieben bin und über die Schwelle nie rausgekommen bin, weil da ein anderer schuldig geworden ist an mir, da habe ich vergeben können. Und Gott hat die Beziehung geheilt und diese Heilung, das ist ein Wunder, weil da wo Menschen aufeinander losgehen und sich aufrechnen und unversöhnt sind, da entsteht so viel Hass, so viel Bitterkeit. Diese Bitterkeit verändert das ganze Leben, zerstört Leben. Aber wo die Versöhnung Jesu Christi hineinkommt, da erlebst du diese Auferstehungskraft. Und das ist die Kraft, die wir suchen sollten. Das ist das, was der Paulus auch sagt. Er will die Kraft der Auferstehung erleben. Und das ist ein Bereich, großer Bereich, nämlich Versöhnung, Vergebung. Ein anderer Bereich, den es hier gibt, das ist die Kraft der Liebe. Ah, man braucht manchmal so viel Kraft, manche Menschen zu lieben. Manche Menschen sind so anstrengend. Also für mich empfunden anstrengend. Andere empfinden es ja wieder anders. Aber ich empfinde manche Menschen als extrem anstrengend und da fällt es einem schon schwer, die zu lieben. Oder wenn Menschen dann irgendwas mitbringen, was einem so ja triggert, wo man sagt, der hat irgendeine Einschränkung oder halt eine Einfachheit, die dir förmlich aufs Gemüt geht, da brauchst du Liebe. Und diese Kraft der Liebe, die da ist durch Gott, das ist auch die Kraft der Auferstehung, die das in uns wirksam macht. Gottes Liebe freisetzt in unserem Leben, dass wir so Menschen lieben können und mittragen können und weiterhelfen können. Das ist wunderbar. Und Gott gibt uns hier einfach viel Kraft der Liebe, die wir weitergeben. Dann, was auch Kraft der Auferstehung ist, das ist zum Beispiel, du hast keine Ahnung, wie das gehen soll. Du weißt keinen Weg, du hast keine Lösung, du bist hier völlig ratlos und verzweifelt. Und plötzlich inspiriert dich Gott mit Weisheit, mit Lösungen, mit Wegen, die du gar nicht sehen konntest oder dir im kühnsten Traum nicht letztendlich ausdenken hättest können, wo dir auch keiner irgendwie einen Ratschlag gegeben hat, wo du merkst, hier bist du inspiriert von Gott, da kommt was von oben und das ist die Lösung dieses Problems, dieser Auswegslosigkeit. Kommst du auf einmal in einen Ausweg rein, wo du sagst, da hat Gott seine Hand im Spiel. Das ist die Kraft Gottes, die da wirksam ist. Und das sind die guten Geschichten, die wir erzählen können. Es sind die Eingriffe in meinem Leben, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt übernatürlich, das ist nicht normal, was jetzt hier passiert ist. Hier hat Gott in mein Leben, in meinen Lebensweg eingegriffen und hier Veränderungen geschaffen, wo ich sage, das Unmögliche ist möglich geworden. So wie die Israeliten vor dem Schilfmeer gestanden sind und da durch mussten und es war kein Weg. Und Gott hat das Meer geteilt und die sind trockenen Fußes dadurch. Die Ägypter sind da drin ersoffen. Und so gibt es auch Lebenssituationen, die der ein oder andere von uns durchgemacht hat, wo du auch sagst, hier stehe ich vor dem Abgrund, hier stehe ich vor dem Ende, da geht's nicht mehr weiter, da gibt's nur noch Tod und Verderben. Und plötzlich geht das Ding auf und du kannst da trockenen Fußes durch und hinter dir bricht alles zusammen und du sagst, das ist ein Wunder Gottes in meinem Leben. Hätte ich nie gedacht, dass das die Geschichte so hinausgeht. Da ist die Kraft Gottes wirksam und das sind die guten Geschichten, die die Menschen ja hören wollen und die Menschen erleben wollen und die auch letztendlich gefragt haben. Und das ist viel mehr als wie, oh, ich bin Christ und bei uns vor der Kirche sind Parkplätze frei. Die Leute fragen nach Kraftwirkungen und die können doch keine anderen Menschen besser erzählen als wir Christen, weil wir die Kraft Gottes von oben her erleben. Die Frage ist nur, wie machen wir sie transparent und wie können wir sie erzählen? Gebetserhörungen. Eins der stärksten Zeugnisse überhaupt sind Gebetserhörungen. Wenn ich sage, ich habe darum gerungen und habe gebetet und Gott hat das Gebet erhört, aber bitte nicht nach dem 2 Pfund Suppenfleisch oder nach dem Parkplatz vom Aldi. Wir haben Gebetserhörungen, wo wir sagen, übernatürlich, da hat Gott gewirkt. Ja, das sind gute Geschichten. Natürlich manche intim, wo man sagt, will ich das wirklich preisgeben? Aber ganz ehrlich, Jesus war nackt am Kreuz. Also was hindert dich, dich auch mal transparent und nackig zu machen und gewisse Geschichten, die müssen ja nicht immer im großen Auditorium erzählt werden, aber dem einen oder anderen kann man schon mal persönlich sehr intime Dinge erzählen, wo man sagt, du, das jetzt ist auch für mich ein heiliger Moment, weil die Geschichte erzähle ich nicht oft, aber dir erzähle ich sie, weil sie dir helfen soll. Was meint ihr, wie der, der dir gegenübersteht, auf einmal ergriffen ist? Dass du bereit bist, dich so zu öffnen. Ich habe das schon so oft erlebt, dass Menschen, ich habe das auch schon in einer größeren Gruppe gemacht, dass Menschen aus dieser Gruppe, größeren Gruppe, wo ich über was erzählt habe, sehr persönlich, die alle gestaunt haben und gesagt, also das hätten sie jetzt nie gedacht, dass ich das jetzt so intim in dieser Gruppe so öffentlich mache. Also die haben gestaunt über, sie nannten es Mut, und auch in gewisser Weise Verrücktheit. Aber sie waren alle ergriffen davon, von dieser Geschichte. Und das ist ein heiliger Moment, den Gott schenkt. Und den sollte man den Menschen nicht vorenthalten. Gebetserhörungen, eins der stärksten Zeugnisse, die wir geben können. Und dann sind es die vielen Fragen in unserem Leben, die wir haben, die wir unbeantwortet haben, wo wir dann Gott bitten im Gebet und halt auch in der Bibel lesen, Herr, gib mir Weisheit, gib mir Antwort, wie ist es, wie geht die Geschichte aus oder was soll ich da tun? Und Gott antwortet dir. In ganz konkrete Lebensfragen hinein gibt dir Gott Wegweisung. Das nennt man auch Rema Gottes, also das persönliche Reden zu dir. Das kann in einem Gottesdienst sein, durch die Predigt, wo du sagst, die Predigt hat zwar das Thema XY gehabt, aber für mich war das die Antwort A, weil die kam in der Predigt vor und ich wusste, Gott meint mich ganz persönlich. Das kann der Text sein in der Bibel, den du liest, in deinem Gebetsbuch. Kann es ein Gebet sein, was dir weiterhilft und Antworten liefert, wo du sagst, das ist 1:1, was ich Gott gefragt habe, ist es die Antwort, 1:1, ohne Zweifel. Und Gott gibt dir Wegweisung und dann gibt es ja die Geschichte nach der Wegweisung, nämlich du handelst hoffentlich danach und du erlebst, wie das genauso ist, wie es Gott dir gesagt hat. Das ist ja immer das Großartigste, wo du sagst, wenn der Gott was sagt und du machst es, dann erlebst du es ja auch. Das ist schön. So, lass uns mal nochmal die Geschichte vom Anfang zu Ende, also nochmal vorspulen und nochmal ablaufen. Also wir haben unseren Kaffeeautomaten, da sind wir hin unterwegs mit unserer Tasse. Und da steht schon jemand, der wirft gerade seine Münze in den Automaten, drückt auf das Produkt, die Maschine rattert und er fängt an, dir die Geschichte zu erzählen, dass er früh morgens aufgestanden ist, dass er der Erste am Parkplatz war. Und dass er so viel Energie da in dem Wald erlebt hat. Dieses Morgengrauen, dieser Nebel, dieser Wald, der einen gehen zum Schlafen, die anderen erwachen, dieses Vogelgezwitscher. Und er ist unterwegs, kommt zur Baumgrenze, der Nebel löst sie auf, die Sonne steigt auf. Er hat so den halben Panoramablick, weil er ist ja noch nicht am Gipfel. Er kommt am Gipfel an, packt seine Brotzeit aus und er tankt Energie. Er tankt Energie. Und er tankt seinen Kaffee. Und jetzt ist der Kaffee fertig. Und jetzt nimmt er den Kaffee und jetzt bist du an dem Automaten dran. Mit deiner Tasse. Was kommt jetzt in die Tasse rein? Du steckst es in den Automaten, drückst auf dein Produkt, wirfst deine vorbereitete Münze in den Automaten und was kommt jetzt raus? Die Maschine rattert. Brüht das Produkt. Was erzählst du jetzt für eine Geschichte? Er hat gesagt, oh, er tankt da so viel Energie. Jetzt sagst du, das mache ich ja. Ich tanke auch viel Energie, aber anders wie du. Ja, wie? Ja, ich muss ja immer in einen guten Gottesdienst gehen. Ja, was in einem Gottesdienst? Ja, und da geht es darum, dass ich für mein Leben die Auferstehungskraft Jesu Christi erlebe. Dass ich die Auferstehungskraft Jesu Christi in mein Leben transportiere. Das gibt mir Energie. Das reißt mich hoch. Ja, sagt er ja, also wenn ich was brauche, was mich hochreißt und mir Energie gibt, dann trinke ich einen gescheiten Kaffee. Die Jugend wird jetzt wieder sagen, ich trinke Red Bull. Da sagst du, nee, mit Kaffee ist das nicht zu machen. Da brauchst du schon was Gescheites. Die Auferstehungskraft Jesu Christi, das ist im Endeffekt, Gott hat Jesus aus den Toten auferweckt. Damit wird die Botschaft des Evangeliums legitimiert, also sprich, der Wahrheit bewiesen. Und jeder Christ, jeder, der es will, der kann das erleben. Deswegen gehe ich in den Gottesdienst. Und deswegen ist es für mich wichtig und ich ziehe jedes Mal, ziehe ich für mich was. Da sagt er, boah, Auferstehungskraft, das ist doch Schwachsinn. Also jeder weiß doch, dass Tote nicht auferstehen. Und dann sagst du, ja, aber wie viele Christen haben das erlebt? Und mein Leben spricht dafür, dass es erlebbar ist, weil ich habe viele Geschichten, wo ich das erlebt habe. Und dann bist du mitten im Gespräch, aber mit deiner Geschichte. Deswegen sollten wir uns damit auseinandersetzen, wie wir die Geschichte erzählen und welche Geschichten wir erzählen. Und an der Stelle möchte ich euch segnen dazu, dass ihr mutiger seid, eure eigenen Geschichten zu erzählen, aber dass ich sie erzählen kann. Dafür muss ich sie halt einfach einmal nochmal vorher reflektieren und sagen, wo habe ich denn die Geschichte? Und wie erzähle ich denn die Geschichte? Nicht alles muss man erzählen aus der Geschichte. Man kann ja nur Sequenzen erzählen. Aber die reichen aus, um die Wahrheit Jesu Christi, seiner Auferstehung, seiner Kraft, seiner Erlösung den Menschen deutlich zu machen. Du bist das beste Beispiel. Gib kein anderes Beispiel, wenn du mit einem Menschen redest, als wie dich. Kannst du nicht umdrehen und sagen, du, das muss ja jetzt der Pastor erklären. Soll man einen Termin ausmachen? Also heute wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen, aber vielleicht aus Sonntag wäre eine gute Idee, weil da ist er sowieso in der Kirche. Kommen wenig Leute, hätten wir noch ein paar Stühle frei. Nee, also ihr versteht, was ich meine. Die beste Geschichte erzählst du an dem Ort, wo du bist, wo du Menschen triffst. Deswegen gibt's dich. Gott segne euch dazu. Lasst uns mal aufstehen. Ich will euch dazu segnen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken. Du bist der lebendige Gott. Wir laufen keiner Philosophie, keiner Idee nach, keinem Geschäftsmodell. Sondern du, Herr Jesus Christus, kamst in diese Welt, um uns zu erlösen. Du hast all dieses Leid auf dich genommen, all diese Schmerzen, all diese Schuld. Bist gestorben am Kreuz, bist auferstanden von den Toten, hast dich gesetzt zur Rechten des Vaters im Himmel und gibst uns Gnade, dass wir das erkennen dürfen und gibst uns Gnade, dass wir das erleben dürfen. So schenke du jetzt Kraftwirkung deines Heiligen Geistes in unseren Herzen, dass wir spüren, du bist mit deiner Kraft mächtig in uns wirksam. Gib uns Gnade, dass wir erkennen, wo du in unserem Leben wirksam bist. Und gib uns Gnade, dass wir erkennen, wo du in unserem Leben noch eingreifen und Veränderungen schaffen möchtest. Wo du Heilung schenken möchtest, wo du Versöhnung schenken möchtest, wo du Vergebung wirken möchtest, wo du Gebetserhörungen wirken möchtest, wo du uns Ratschläge gibst, Weisheit gibst, Lösungen gibst, Wege aufzeigst. Aber alles zu deines Namens Ehre und zu deiner Verherrlichung. So schenke uns viel Freimütigkeit, viel Mut und Kraft deines Geistes, dass wir Menschen ansprechen, dass wir mutiger werden, die guten Geschichten, die du uns schenkst, weiterzuerzählen, dass Menschen zum Glauben kommen. Dass Menschen die Kraftwirkung ebenfalls erleben, die wir erleben dürfen. Und so segne ich euch in dem Namen Jesu mit Freimütigkeit. Geht hin und verkündigt das Evangelium Gottes. Verkündigt die gute Botschaft der Auferstehung Jesu, der Wahrheit Jesu, der Vergebung, des neuen Lebens, des Versöhntseins. In Jesu Christi Namen. Amen.